Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Ja, hallo, grüß Gott und servus, da ist Heim-EM, das Update, der EM-Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Wiebel und ja, ich will heute ein bisschen über das anstehende Finale bei dieser EM sprechen, aber natürlich nicht allein, sondern mit meinem geschätzten Kollegen Josef Meyer.
Servus, Josef. Servus, Tom, servus, hallo, grüß dich.
Josef, machen wir gleich mal hier direkt mal voll auf die 12. Wer wird Europameister am Sonntag?
Wer wird Europameister? Das ist eigentlich eindeutig. Sagen doch alle mittlerweile, dass das England wird.
Das wird England. Ja, jetzt hätte ich gehofft, du sagst Spanien, aber ich bin...
Natürlich ist Spanien Favorit, aber ich glaube, dass England wird. Und wenn man das am Mittwoch gesehen hat, und ich war immer der Meinung, die waren wirklich, haben sich da durchgeeiert durch die ganze Gruppenphase und Achtelfinale und Viertelfinale, aber ich habe immer gesagt, diese Qualität, die da drin steckt in der Mannschaft, das, wenn das mal zum Tragen kommt, dann aber richtig. Und das war am Mittwoch wirklich toll, oder? Also das war
ja. Also das war Gareth Southgate, der englische Trainer, hat ja viel Kritik einstecken müssen. Also gut, da musste die auch viel Kritik einstecken, ja. Gerade auch aus seinem Heimatland. Und bei aller britischen Höflichkeit muss man trotzdem sagen, England hat sich durch dieses Turnier eher so durchgemogelt. Ich habe es mir ja nochmal aufgeschrieben. Also in der Gruppenphase ein Sieg, das war das 1-0 gegen Serbien, danach ein Unentschieden gegen Dänemark, ein Unentschieden gegen Slowenien, dann nach Verlängerung gegen die Slowakei im Achtelfinale weitergekommen, im Elfmeterschießen im Viertelfinale.
Achtelfinale war letzte Minute, oder? 95 plus 5, Bellingham, oder?
Genau, das war die Nummer. Traumtor von Bellingham, wo wir wieder beim Thema Potenzial sind. Ja. Dann im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen die Schweiz. Also die Engländer können jetzt neuerdings auch Elfmeterschießen, und zwar sowohl halten wie auch schießen. Ja, und dann jetzt tatsächlich am Mittwoch von dir angesprochen, das 2-1 gegen die Niederlande. Und ja, auch statistisch ist es ja da. Ich meine, die Engländer hatten mehr Torschüsse, die Engländer hatten mehr Ballbesitz, die Engländer hatten eine bessere Zweikampfquote. Hatte ich nicht erwartet.
Und hatten die bessere Mannschaft. Das muss man sagen. Und die Holländer waren natürlich, waren schon gut. Also das war ein würdiges Halbfinale. Aber die Engländer, Tom, schau dir die Mannschaft an. Das ist Man City. Kyle Walker, Wahnsinn, wie schnell der ist. Ich glaube, der ist auch schon um die 30er.
Das soll ja ein bayerischer Fußballverein mal Interesse gehabt haben.
Ja, da hängen die, wie sagt man, die Trauben zu hoch. Oh ja.
Nein, das ist schon Wahnsinn. Und auf der anderen Seite Spanien, das sah natürlich alles ein bisschen souveräner aus. Spanien 2-1 gegen Frankreich durchgesetzt. Wobei auch da, das war jetzt nicht so deutlich und nicht so klar, wie man es vielleicht vorab erwarten hätte können.
Wenn die Franzosen da nachlegen und die haben ja wirklich die erste Viertelstunde sehr gut gespielt und das Tor gemacht und wenn die da nachlegen, aber das war typisch Frankreich bei dieser EM, schön zurücklehnen und mal schauen und Mbappé und Dembélé, die zwei Künstler links und rechts, die werden das schon irgendwie richten. Das war echt schade, weil die hätten das drauf gehabt, dass sie das gewinnen.
Trotz allem Spanien natürlich im ganzen Turnierverlauf diesen ja schon guten Ticken souveräner durchgekommen mit einem 3-0 gegen Kroatien, einem 1-0 gegen Italien und einem 4-1 in Georgien. Drei Siege in der Vorrunde, 9 Punkte. Das war 3-0 Kroatien, 1-0 Italien, 1-0 gegen Albanien. Georgien war ja schon das Achtelfinale.
Genau.
So schaut es aus. Ja. Das 4-1, weil dann kommt nämlich schon das Viertelfinale, da war ein Spiel gegen Deutschland, ich erinnere mich nicht mehr so genau daran, 2-1 nach Verlängerung für Spanien und ja, im Halbfinale jetzt hat eben Frankreich geschlagen, nicht so souverän, wie ich eben erwartet hatte, aber auch 2-1.
Das ist vielleicht das Problem, die sind immer so schön durchgekommen, mal schön gespielt, mal einfach souverän gespielt, ökonomisch gespielt, das ist alles schön und gut. Ich denke, dass die Spanier haben, glaube ich, hinten Probleme, weil sie sind ein bisschen hinten eigentlich nicht gefordert worden. Wenn ich so Offensive habe, dann ist die Defensive eher entlastet. Die Innenverteidigung, glaube ich, ist jetzt nicht absolute Weltklasse. Und jetzt am Mittwoch gegen die Franzosen war Jesus Navas Rechtsverteidiger. Der spielt nicht natürlich, weil Carvajal wieder zurück ist. Ist logisch. Der ist schon gut. Aber ansonsten, glaube ich, der Torwart, das ist gut, aber das ist nicht überragend. Und ich glaube, das ist die große Chance der Engländer, wenn der Phil Foden mal wirklich explodiert, weil Tom, wenn man die Man City in der Rückrunde gesehen hat, das ist irre, das war der beste Spieler. Phil Foden war der beste Spieler in Europa.
Ja, und wenn es dann in der Offensive natürlich noch einen Jude Bellingham hast, dessen Potenzial und dessen Talent, glaube ich.
Ja, überspielt ist, sagen alle, der ist ja überspielt. Also ich glaube, am Sonntag wird er mal zeigen, wie überspielt er ist.
Und ich meine, Harry Kane hat auch ähnlich viel Kritik einstecken müssen wie sein Trainer. Aber man muss halt auch sagen, es ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Wenn er gebraucht wurde, dann war er jetzt da.
Phänomen wie bei den Bayern. Nicht der Schnellste, aber das hat man einfach. Der steht immer richtig. Das war früher Gerd Müller. Haben wir immer gesagt, der war auch nicht der Schnellste. aber der steht halt immer richtig. Das kann man nicht erklären. Warum stehen die immer richtig? Warum stehen die immer da, dass er bloß einschieben braucht? Keine Ahnung. Die stehen halt da. Harry Kane, ja, würde man wünschen, dass er mal was gewinnt, oder?
Nicht wieder nur Zweiter werden. Wobei in der Liga ist er ja zum Glück nicht Zweiter geworden.
Ja, Gott sei Dank ist dann so Dritter geworden. So ein Dritter.
Ja, und dann Declan Rice und so weiter. Also das sind schon ein paar Jungs, die durchaus Fußball spielen können. Ich bin voll bei dir, was die individuelle Klasse, das einzelne Niveau angeht. Ja, ich glaube, trotzdem muss man jetzt kein Prophet sein zu sagen, das wird ein enges Ding werden am Sonntag. Das sind schon zwei Mannschaften auf einem guten Niveau.
Ja.
Was mich tatsächlich für England votieren lässt, ist jetzt weniger die Analyse des individuellen Könnens der Spieler, sondern eher tatsächlich, wie die sich durchs Turnier gemogelt haben. Das erinnert mich so brutal an teilweise ja die Art und Weise, wie auch deutsche Teams mal
natürlich,
durch Turniere gekommen sind. Ich will jetzt nicht wieder mit König Otto seinen Griechen anfangen. Welche M war das? 2004?
2004, ja, genau. 2004. Als die Europameister wurden, ja.
Die ja da auch jetzt nicht unbedingt mit Spielfreude geglänzt haben und am Ende den Titel geholt haben. Also ich sag mal so, es gibt schon genügend Präzedenzfälle, wo Mannschaften das Ding am Ende gewonnen haben, die jetzt nicht unbedingt den begeisterndsten Fußball gespielt haben.
Und die machen das so, wenn vorne nichts geht. Die Franzosen haben es ja auch lange so gemacht. Das hat jetzt nicht geklappt gegen die Spanier. Aber hinten gut stehen und vorne irgendwie rutscht mal einer rein. Ich meine, die wissen selber, dass das nicht läuft. Das ist auch menschlich. Das ist Tagesgeschäft. Die sind nicht immer gut drauf und da bist du in einem Flow drin und die Schlagzeilen sind negativ und alles Mögliche. Aber sie haben trotzdem diese Qualität. Das hat man den Bayern ja auch oft vorgeworfen, die mogeln sich da durch. Das ist schon Qualität auch, ja. Da muss ich halt hinten einigermaßen stehen, vielleicht mal, und dann nach vorne habe ich immer wieder Spieler dabei, die das entscheiden können. Also die Engländer, wir haben ja noch gar nicht angesprochen, manche laufen da unterm Schirm, dieser Ollie Watkins, der hat ja bei Aston Villa eine tolle Saison gespielt. Ja. So einen Mann zu bringen, ist schon, wenn ich so einen auf der Bank habe, das ist vielleicht sogar ein bisschen mehr als Füllkrug.
Ein bisschen mehr. Ja, und ich glaube, was man nicht ganz vergessen darf, bei den Engländern ist halt im Gegensatz zu früheren Zeiten, sind sie auf der Torhüterposition auch stark.
Den finde ich super.
Also Jordan Pickford, finde ich, hat echt eine gute EM bisher gespielt, dass die jetzt auch im Finale stehen, zumindest zu einem guten Teil auch sein Verdienst.
Also das ist ein guter Typ, finde ich. Der spielt doch schon seit Jahren in Everton und immer gegen Abstieg und so weiter. Ich denke mal, der könnte sicherlich irgendwo anders spielen, aber das ist, glaube ich, so ein Freak, der geht da nicht weg. Der sagt, das ist mein Verein, da bleibe ich. Wir haben schon, glaube ich, Turniere gehabt, wo er immer wieder ein bisschen gewackelt hat, typisch englischer Torwart. David Seaman und wir haben es alle geheißen. Und
der Schnauzbart des Todes.
Ja,
aber seit 2017 spielt Jordan Pickford in Everton tatsächlich, seit 2017.
Und das ist wirklich sehr solide, was der jetzt zeigt. Den Elfmeter gehalten, den Elfmeterschießen, haben die Engländer lange nicht gehabt. Also und ein Spieler, den wir nicht vergessen, der ist noch, Man City natürlich, Stones.
Ja.
Der Innenverteidiger, der bildet ja mit dem Ruben Dias aus Portugal da eine Innenverteidigung. Das ist wahrscheinlich die beste in Europa. Und den finde ich auch, der spielt sehr unauffällig. Hat man jetzt gar nicht so gesehen, aber der ist halt hinten ein Stabilisator. Das ist so ein Spieler, wirklich Wahnsinn. Gefällt mir ganz gut.
Okay, das heißt, wir beide sind sehr begeistert von den Engländern, was durchaus...
was lange nicht der Fall war.
Ja. Und wie soll ich sagen, das war jetzt wie gesagt auch nicht das Team, das jetzt in diesem Turnierverlauf mit dem berauschenden Offensiv-Zauberfußball begeistert hat. Aber ich bin eben voll bei dir. Das Potenzial ist absolut da. Das sind alles absolute Hochkaräte, die die haben. Ich kann auch nicht so genau sagen, warum Southgate bisher nicht geschafft hat, diese einzelnen Talente in der Nationalmannschaft so zu kombinieren, dass die ein bisschen mehr sich entfalten können. Ich meine, wie gesagt, alleine Offensive mit Bellingham, Kane und Foden, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Trotzdem, damit es nicht ganz so kurz kommt, ich glaube, die Spanier
natürlich
sind nicht wirklich der Außenseiter. Nee.
Die sind Favorit, aber sie werden nicht gewinnen, glaube ich.
Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Wettquoten gesehen zufällig?
Nee.
Aber wahrscheinlich Spanien vorne.
Spanien vorne, denke ich mal. Ja. Ja, die Mannschaft in der Offensive ist natürlich klasse besetzt, wobei ich habe jetzt das am Mittwoch
gesehen. Die jungen Burschen vorne sind schon klasse, gell?
Ja, aber ich habe, also der 16-Jährige, der der ja am Samstag 17 wird, einen Tag vor dem Finale, der, finde ich, spielt sehr effektiv und wahnsinnig abgeklärt und cool. Und was mir am Mittwoch aufgefallen ist, dieser Nico Williams, der Mann mit den Rastas und so weiter, da habe ich das Gefühl gehabt, der ist ein bisschen so überspielt. Jetzt übertreibt das ein bisschen so. Also ich bin ja der Coole auf links und so und hier Übersteiger, da Übersteiger. Also effektiv war das jetzt nicht so gut. Der Yamini Lamal, der war da wirklich bei seinem Tor, hat man es ja gesehen. Und es war natürlich auch ein Zufallstreffer, aber es war ein wunderschönes Tor, das Tor des Turniers. Aber der spielt, glaube ich, ganz anders als der Williams auf der linken Seite. Da haben wir gedacht, ich glaube, der ist schon ein bisschen abgehoben. Und die Engländer werden schon wissen, wie es. Der spielt dann gegen Kyle Walker. Also, genau. Das wird, glaube ich.
Spannendes Duell.
Ja.
Aber ich darf mal schätzen, dass also das Mittelfeld der Spanier, also vor allem Rodri
und
Dani Olmo, spielt eine Hammer-EM.
Super.
Ja. Wahnsinnsspieler.
Ich habe mir so überlegt, ist das mit dem Kollegen, ist das einer für die Bayern? Dann haben wir gesagt, diese Position, die der spielt, die gibt es bei den Bayern eigentlich gar nicht. Die gibt es nicht. Der spielt ja nicht weder so einen Musiala auf der 10, noch einen Defensiven auf der 6, der spielt ja so auf der 8, so zwischendrin. Aber wie er das zweite Tor, also diese Täuschung, also klasse Spieler, dass der, also ich glaub, bis 27 Vertrag in Leipzig. Man schon 27. Also ich glaube nicht, dass er so lange ein Sachse bleibt.
Aber das heißt, das sind eigentlich die zwei großen Duelle. Schaffen es die Engländer, dieses spanische Mittelfeld mit diesen
Fabian
vom PSG, mit diesen absoluten Hochgerätern in den Griff zu bekommen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite schafft die nicht ganz so brillant aufgestellte spanische Defensive es, diese englische Sturmphalanx aus eben Bellingham, Kane und Foden in den Griff zu bekommen. Also kann ein spannendes Ding werden am Sonntag. Das Spiel beginnt natürlich um 21 Uhr am Sonntagabend im Berliner Olympiastadion. Die ARD überträgt, also ganz normal im Free-TV zu sehen, das Spiel. Und Wettquote habe ich auch nochmal hier. Also wie gedacht, tatsächlich Spanien. Ist leicht favorisiert bei den Wettanbietern. Das ist keine große Überraschung. Schiedsrichterteam, um das auch noch komplettiert zu haben, ist aus Frankreich. Also der Schiedsrichter, seine Assistenten, außer dem vierten Offiziellen, das ist ein Pole, aber der Rest sind alles Franzosen.
Sind die wenigstens da im Finale dabei?
Sind die Franzosen auch im Finale dabei? Vermutlich kein Vorteil für niemanden. Und ich meine, wenn wir eins bei dieser EM gesehen haben, dann, dass es nicht langweilig wird, auch in Sachen VAR-Einsatz.
Ja.
Wann kommt er nicht?
Ja. Wobei ich sagen muss, man natürlich, das Spanien-Spiel bleibt im Gedächtnis, dieses Handspiel und auch manch andere Sachen, aber ich finde, im Großen und Ganzen haben sie es schon gut gemacht, die
Schiris. Ja, also
man muss mal vorstellen, diese Geschwindigkeit. Wir reden da immer, sitzen auf der Couch und sagen,
auf der Couch, schauen die 48. Superzeitlupe an und sagen, da habe ich es genau gesehen.
Und der steht da und sagt, genau richtig entschieden. Also da muss man sagen, das ist das sind auch Profis. Das sind richtige Profis. Ja. Natürlich gibt es immer wieder Fehler und dieses Zusammenspiel mit dem VAR ist anscheinend nicht optimal, weil es einfach nicht optimal gelöst ist noch, wie beim Handspiel. Da ist natürlich Nachholbedarf da, aber insgesamt finde ich die Schiedsrichter auch auftreten. Und diese Geschichte war natürlich auch klasse mit den Kapitänen. Nur die Kapitäne dürfen sich beschweren. Das funktioniert. Das ist ja super. Wir haben viel weniger Rudelbildungen. Wir haben schon Rudelbildungen gehabt. Das ist halt immer so. Aber wir haben ja früher alle 5 Minuten eine Rudelbildung gehabt. Mittlerweile haben wir vielleicht 2 im Spiel oder so. Schon mal ganz gut.
Ja, ich muss ja sagen, ich bin grundsätzlich pro VAR, weil ich glaube, einfach ganz nüchtern betrachtet, ja, es gibt immer noch diskussionswürdige Entscheidungen oder vielleicht sogar viele Entscheidungen, aber ich glaube, es sind deutlich weniger geworden als früher. Die Frage ist halt nur, wie setzt man es um? Und ich sage mal so, die Befürchtung, die es von ein paar Hardcore-Fußballromantikern gab bei der VAR-Einführung, wenn wir den VAR haben, dann wird der Fußball durchbürokratisiert und dann gibt es keine Emotionen mehr.
Genau.
Das haben wir gesehen, dass nicht
der Fall ist. Ich war dagegen und muss mittlerweile sagen, gute Erfindung, natürlich ausbaufähig.
Absolut.
Bei der Torlinientechnik ist klar, da kann ich jeden Millimeter sehe ich da. Beim VAR ist halt wieder Auslegungssache. Aber mittlerweile muss ich sagen, das ist doch ein, auch wenn es manchmal lange dauert, aber dann jubeln sie zweimal. Mhm. Die jubeln einmal, wenn sie das Tor geschossen haben und dann wird es nochmal überprüft, dann jubeln sie nochmal. Ich finde das.
Und lieber jubeln sie schlimm. Und zwar zu Recht, als dass sie irgendwie, keine Ahnung, was stört, dass sie nicht jubeln, obwohl es eigentlich ein reguläres Tor gewesen wäre. Ja, es gibt diese Millimeterentscheidungen, das war ja auch im Spiel Niederlande gegen Deutschland da das Thema, oder? Mit dieser Abseitsentscheidung.
Nein, nicht Niederlande.
Nein, nicht Niederlande, ich meine, ich erzähle an Kass.
Was war das? Dänemark.
Dänemark,
aber da bin ich natürlich
geografisch nicht so weit weg. Ja. Dänemark war es natürlich, aber genau.
Da bin ich auch der Meinung, diese Diskussion, die denkt mir immer, was soll das? Ich kann auf dem Bild sehen, der ist 1 Zentimeter im Abseits. Aber er ist nur 1 Zentimeter drin. Also wenn er 3 drin ist, dann gehen wir das Tor. 1 Zentimeter gehen wir es nicht. Wir müssen schon mal eine Regel haben. Natürlich gibt es den Blickwinkel, ist möglich, aber der Blickwinkel ist halt so eingestellt, ja.
Also ich glaube, dass diese Abseits-VAR-Entscheidung hat sich bewährt bei der EM.
Ja.
Das finde ich, hat gut funktioniert. Über Handspiel kannst diskutieren, jetzt nicht nur wegen dem deutschen Spiel. Weil es wurden auch viele Handelfmeter gegeben, wo ich mir denke, ja mei, was soll er machen mit seinem Arm? Soll er sich abhacken? Also
nicht. Aber das ist ja da alles subjektiv, gell? Du weißt, hätte er sich vielleicht anders hinstellen können. Bei dem Dänemark-Elfmeter bei uns, da sagen sie alle, das war kein Elfmeter. Ich habe mit einem regionalen Schiri hier gesprochen, der sagt, naja, wenn ich die Hand 90-Grad-Winkel abwinkle, dann ist das nicht unbedingt eine normale Handhaltung. Oder läuft er so durch die Gegend?
Ja, auf der anderen Seite auch wieder das gleiche Thema wie bei den Schiedsrichtern vorne. Schaut euch die Geschwindigkeit an.
Ja, natürlich.
Die sprinten da in einem Affentempo. Also, wie auch immer. Handspiel, ein bisschen schwierig, Abseitsentscheidung.
Ja, aber ansonsten Schiris, Note 2.
Bei 2 wäre ich dabei.
2. 2 minus 2. Okay.
Dann haben wir noch ein Thema, das wir vielleicht benoten können, nämlich schon leicht im Rückblick auf den EM-Verlauf, die Stimmung.
Ich war ein paar Mal im Stadion, also es war wirklich, wirklich toll. Und wieder die, gerade Mannschaften wie Albanien, Rumänien, Serbien, die jetzt nicht so die erste Geige spielen, die haben eine Fanschar dabei gehabt. Auch, natürlich fallen manche unangenehm auf, aber ich glaube, das hat sich im Rahmen gehalten. Also es war schon klasse, wenn du da die Rumänen siehst, alles gelb, das ist irre. Das ist klasse. Die haben die vielleicht sogar die Holländer geschlagen und die Franzosen jetzt im Spanier, da sind gar nicht so viel unterwegs. Aber diese Nationen, die da waren, und überall hört man ja, die Stimmung war bombastisch. Jeder sagt, der Lahm sagt ja, das ist gut für Europa. Und das haben wir, glaube ich, auch gebraucht.
Ja, das ist in meinen Augen natürlich einmal mehr ein ganz brutales Argument dagegen, EMs in Länder wie Katar zu vergeben, wo du dann so
Saudi-Arabien,
so 15 verstreute, organisierte Fans hast, die dann irgendwie in irgendwelche Trikots von irgendwelchen Nationen gesteckt werden, damit es da auch angeblich Fans gibt. Mhm. Kompletter Käse, schaut euch an, wie das bei DM gelaufen ist. Schaut euch die Bilder an von diesen Fanmärschen, egal ob das die Deutschen waren, ob das die Holländer waren.
Die Österreicher.
Die Österreicher, was die Österreicher abgezogen haben, war der Wahnsinn, wenn du wenn du schaust, wie du gesagt hast, die Rumänen waren, wie die Heimspiele der Türken im Signal Iduna Park zu Dortmund, was da für eine Stimmung war. Ja. Ja. Also ganz im Ernst, das ist Fußball mit voller Leidenschaft, das ist Fußball, wo die Fans dafür brennen. Ja, das habe ich aber halt nur, wenn ich irgendwo in einer Fußballnation bin, die noch einigermaßen erreichbar ist, und nicht, wenn ich irgendwo in Katar oder sonst in sonstigen Gegenden bin, wo ja ich die Wahl habe zwischen entweder einer sehr geldigen Fußball-Elite-Sponsoren-Kategorie, die jetzt aber nicht unbedingt die sind, die nach links und nach rechts hüpfen.
Nee, nicht unbedingt. Ja, da haben es die Europäer natürlich leichter. Wo kann man Europameisterschaft mit 24 Mannschaften, die kann man nicht mehr in vielen Ländern machen, denke ich mal. Nächstes Mal Großbritannien, nicht England, Großbritannien. Das wird wieder genauso gut, denke ich mal. Bei der WM ist natürlich so, die wollen, das Argument kann man ja vielleicht nur verstehen, wir wollen alle teilhaben lassen. Aber da muss man es einfach anders machen. Und ich kann halt, die WM in Katar war eigentlich nichts. Also
emotional hatte ich das ja nicht gepackt.
Nee, null. Das im Winter war okay, aber das war nichts. Und wenn ich jetzt so eine Europameisterschaft anschaue, in Deutschland, vor 3 Jahren war es, kann man nicht vergleichen, weil es in vielen Ländern war. 2016 war es in Frankreich, da war es ja auch so. Frankreich ist ja eine Fußballnation, da ist das wirklich, wirklich toll.
Ja, zum einen Fußballnation, auf der anderen Seite natürlich auch mit begrenztem finanziellen Aufwand erreichbar. Das musst du ja auch sagen. Weißt du, wenn es irgendwie, keine Ahnung, du bist Fußballfan aus Österreich, aus Frankreich, aus Italien. Ey, ganz im Ernst, das Zugticket nach Deutschland oder einmal über den Brenner drüber fahren, das ist alles machbar. Nach Katar runterfliegen ist halt eine andere Hausnummer.
Die Rumänen, die sind da durchgefahren anscheinend von Bukarest und Serbien. Du was hast für serbische Nummern gesehen, hast Autonummern, das war ja irre. Also ich glaube nicht, dass die alle in München wohnen. Kann man nicht vorstellen. Also das ist schon klasse. Ich meine, in 2 Jahren haben wir die WM da ist wieder anders, wobei ich USA, Kanada und Mexiko, das sind halt mal weite Strecken, das ist mir schon klar, wobei ich das dann eher noch als Mexiko sowieso Fußballland.
Ja, Mexiko wird Hammer.
Das wird halt wieder anders werden, auch für uns jetzt, wenn wir hier sind, andere Anstoßzeiten, das war natürlich auch optimal, gell? 18 Uhr, 21 Uhr, das war schon gut für uns. In Amerika ist halt dann wann werden die spielen? Dann mitten in der Nacht um 2 oder so. Wird interessant. Aber wir sind jetzt erstmal nur hier und haben das erstmal am Sonntag nochmal, das Finale.
Ja, dann hoffen wir da auf eine gute Stimmung beim Finale. Die englischen Fans sind ja auch durchaus bereit, ein bisschen eine Stimmung zu machen. Die Spanier auch. Und ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt auf dieses Finale. Vielleicht gerade, weil ich persönlich glaube, dass es England schaffen kann. Spanien aber doch leicht im Vorteil gesehen wird allgemein. Und
aber ich denke, das kann wirklich ein super Spiel werden. Und mittlerweile schauen wir das an, also was das für Künstler sind da auf dem Platz. Mhm. In einer Geschwindigkeit. Irre. Das ist wahnsinnig. Wenn man irgendwie ein Zweitligaspiel anschaut, dann sagt man immer, ist eine andere Sportart, was die da machen. Also auf diesem Niveau.
Die Athletik ist natürlich nochmal auch eine ganz andere. Ja. Das ist ja klar.
Für uns als Deutsche, wir können uns zurücklehnen und wir gratulieren jedem.
Wir gratulieren jedem. Wir stoßen hinter mit jedem an. Das sind dann leider nicht die Schotten. Mit denen haben wir, glaube ich, am liebsten angestoßen.
Ja,
für mich eine der schönsten Anekdoten dieser Europameisterschaft, dass da diese angedachte Fanfreundschaft zwischen...
da jedes Jahr ein Länderspiel
gewesen ist. Ja, diese Petition, die es da gab, dass es jedes Jahr ein Länderspiel oder zwei Länderspiele sogar gibt zwischen Deutschland und Schottland. Einmal in Deutschland, einmal in Schottland.
Ja. Um den Bierumsatz anzukurbeln.
Ja, die ganzen Kneipenwirte waren ganz begeistert, weil sie gesagt haben, die Schotten haben A, sehr viel getrunken, B, haben sie es sehr gut vertragen und C, haben sie sich dann noch ordentlich benommen.
Genau.
Was willst du mehr?
Ja.
Und ja, Riesenparty, Riesenfeier. Und ja, schauen wir mal, wie es am Sonntag ausgeht. Spanien gegen England. Drückst du einer der Mannschaften die Daumen oder bist du komplett neutral?
Eigentlich drücke ich keiner Mannschaft die Daumen. Also wie gesagt, ich glaube, dass die Engländer machen, und wenn sie Spanier werden, dann haben sie es mehr als verdient.
So ist es. Das perfekte Schlusswort. Josef, ich sage danke.
Tom, danke.
Servus. Servus,
ciao.